Wie entwickelt man sich zum Customer Experience Manager bei einem heute börsennotierten Global Player, den es 2010 noch gar nicht gab? Wie steuert man dann aus Berlin die Customer Experience von Millionen Kunden weltweit? Und was hat das alles mit Pizza zu tun? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom iZIM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder über Apple, Spotify oder auch Amazon Music dabei sind, weil Sie uns hoffentlich bereits abonniert haben. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von InMoment, einem der weltweit führenden Anbieter zum Aufbau von Customer- und Employee Experience-Programmen. InMoment hilft mit seiner Software-as-a-Service-Plattform und der Expertise eines internationalen Beraterteams, branchenübergreifend Hunderten von Unternehmen wie Allianz, BMW oder Mediamarkt Saturn dabei, Kunden- und Mitarbeitererlebnisse systematisch und kontinuierlich zu verbessern. Am 13. und 14. Juni veranstaltet InMoment das 8. XI-Forum in Köln. Die Fachvorträge und die Workshops haben nach meiner eigenen Erfahrung immer ein sehr hohes Niveau. Deshalb empfehle ich diese Fachkonferenz allen CX-Interessierten sehr gerne. Hörer von CX Talks erhalten sogar 10% Discount auf den Ticketpreis bei Eingabe des Codes CX-Talks. Alle Informationen findest du auf der Seite inmoment.cx-talks.com und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Sendung geht es um Lieferdienste. Laut Statista nutzten 2019 über 16 Millionen Deutsche mindestens einmal im Monat einen Lieferdienst, um sich eine warme Mahlzeit nach Hause oder in die Arbeit bringen zu lassen. Ist ja auch praktisch. Zumindest in den Städten gibt es eine Riesenauswahl an unterschiedlichen Spezialitäten, von Italienisch über Vietnamesisch, Indisch, Amerikanisch oder auch mal gut bürgerlich Deutsch. Liebevoll, wärmeisoliert verpackt und vom freundlichen Fahrer auf seinem Fahrrad, seinem Moped und manchmal seinem Auto auch bei widrigsten Wetterbedingungen direkt bis zur Haustür gebracht. Warum sollte ich mich denn dann als Couchpotato vor die Türe wagen? Es ist eh viel zu kalt. Besonders gern bestellten die Deutschen auch nach Statista Maki-Sushi, Cheeseburger und Pizza-Salami. Neben Ketten, die wie Domino's Pizza ausschließlich ihre eigenen Produkte ausliefern, haben sich aber auch unabhängige Lieferdienste etabliert, die dem lokalen Gastgewerbe eine weitere Einnahmequelle bieten. In Corona-Zeiten hat sich dies sogar zu einem überlebenswichtigen Geschäftsmodell für viele Wirte entwickelt. Die Lieferdienste waren früher wie Marktplätze organisiert, bei denen von Internet-Startups Fahrer und Gastronomen gegen Provisionen zusammengebracht wurden. Heute sind die meisten Fahrer der großen Anbieter Angestellte. Neben der Auslieferung wird das Bestellportal, die bereitgestellte App und die Abrechnung mit übernommen. Für viele Restaurants sind Lieferdienste die einzige Möglichkeit, überhaupt wirtschaftlich sinnvoll einen Essensbring-Service anzubieten. Während sich noch vor wenigen Jahren die Fahrer diverser Anbieter heiß umkämpfte Rennen lieferten, Pink gegen Türkis gegen Orange, hat sich der Markt in Deutschland stark konsolidiert. Mit Lieferando gibt es einen klaren Sieger, der zum niederländisch-britisch-deutschen Unternehmen Just Eat Takeaway gehört. Das Geschäft wird zunehmend globaler und umkämpfter. Fusionen, wie auch die zwischen Just Eat und Takeaway, sind an der Tagesordnung. Neben Just Eat Takeaway ist es vor allem das deutsche Unternehmen Delivery Hero, das international erfolgreich in diesem Verdrängungswettbewerb aktiv ist. Frisches Kapital kam von der Börse. Delivery Hero konnte fast eine halbe Milliarde Euro netto beim IPO erlösen, die konsequent in globales Wachstum gesteckt wurden. Im August 2020 wurde Delivery Hero schließlich sogar in den DAX aufgenommen. Zuvor hatte man das gesamte Deutschlandgeschäft mit den Marken Pizza.de, Lieferheld und Foodora an den Konkurrenten Takeaway verkauft. Die lukrativeren Märkte befinden sich außerhalb von Deutschland. Aber das Geschäft wird weiter aus Deutschland, genauer gesagt Berlin, betrieben. Ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg sind aber bei allen strategischen und finanziellen Erwägungen eine optimale Kundenerfahrung. Und zwar sowohl bei denjenigen, die das Essen bestellen und erhalten, als auch bei denen, die den Lieferdienst und seine Marketingmaschinerie beauftragen, nämlich die Gastronomen. Sehr spannende Customer Journeys mit vielen Touchpoints müssen hier optimal organisiert werden, immer angepasst an lokale Besonderheiten und Mentalitätsunterschiede. Mitverantwortlich dafür ist mein heutiger Gast, Sebastian McClintock, der vor einigen Jahren als Global Director of Customer Experience bei Delivery Hero analytisches CX-Management eingeführt und konsequent weiterentwickelt hat. Hallo Sebastian, schön, dass du dabei bist.
Hallo Peter, danke für die Einladung, vielen Dank.
Sehr gerne. Sebastian, auf deiner LinkedIn-Seite sieht man zwei große Arbeitgeber. Von einem eingesessenen Global Leader im Versicherungswesen der Allianz gingst du 2017 zu dem erst 2011 gegründeten Startup Delivery Hero, das Online-Lieferdienste für Essen anbietet. Wie kam das denn?
Gute Frage, Peter, sehr gute Frage. Das fragen mich meine Eltern fast täglich gefühlt. Allianz, ich war 8 Jahre insgesamt bei der Allianz und nach 8 Jahren, also ein paar Jahre USA, dann ein paar Jahre München, im B2B und B2C-Bereich bei der Allianz und irgendwann war da für mich der Punkt, wo ich mal was Neues machen wollte. Und da hatte dann genau in dem Zeitpunkt glücklicherweise Delivery Hero angerufen und haben gefragt, hey Sebastian, willst du nicht zu uns kommen nach Berlin? Wir sind noch eine junge Firma, brauchen aber jemanden, der Customer Experience bei uns aufbaut. Wir haben gesehen, du hast es bei der Allianz gemacht, bist da tief im Thema drin. Willst du das nicht machen? Ich so, ja, hört sich schon mal gut an. Ich bin ja aus Berlin oder aus Rand-Berlin. Deswegen lag es nahe, dass wir da jetzt zurückkommen, nach Hause sozusagen. Und habe es mit meiner Frau besprochen, war hellauf begeistert. Wir haben uns hier in Berlin kennengelernt. Berlin ist Heimat und da war innerhalb von ein paar Tagen entschieden, wir ziehen nach Berlin zu Delivery Hero und haben uns, oder ich habe mich dann der neuen spannenden Aufgabe dargestellt.
Ja, zurück nach Hause.
Zurück nach Hause, genau.
Für diejenigen, die Delivery Hero jetzt ehrlich gesagt nur bestenfalls aus den Wirtschaftsnachrichten kennen, dass die jetzt in den DAX gekommen sind, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Delivery Hero macht, wie man sich das vorstellen kann, was für Marken dahinter stecken?
Ja, sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, wir sind jetzt im DAX drin, hier in Deutschland. Wir haben in der Tat unser Hauptsitz auch in Berlin und Headquarters in Berlin, Deutschland. Und wir haben allein in unserem Headquarter hier in Berlin mehr als 100 verschiedene Nationalitäten, was total verrückt ist. Also wenn wir da im Büro sind, da sind wir haben 3 Standorte und insgesamt gut 1.000 Leute, gut 1.000 Mitarbeiter, 1.400, glaube ich, bin bei jetzt, bei dem Zeitpunkt 1.300, 1.400, haben wir 100 verschiedene Nationalitäten, was ein enormer Impuls ist, wenn man Customer Experience macht. Du hast ja so viele verschiedene Kulturen auf einem Haufen, auf einmal, wo du auch dann verstehst, naja, die Kunden reagieren eben so und ich sehe es auch hier im Büro. Genauso ist die Reaktion von den Mitarbeitern dann. Und was wir machen, wir haben kein Geschäft in Deutschland. Wir haben unser Geschäft in Deutschland verkauft vor einigen Jahren. Wir hatten in Deutschland Pizza.de, Lieferheld und Foodora gehabt, haben alles 3 verkauft und sind jetzt aber immer noch in mehr als 40 Ländern aktiv. Und was machen wir? Wir haben im Endeffekt verschiedene Geschäfte. Das erste ist, das heißt bei uns Marketplace. Das heißt, wir haben eine App und da sucht der Kunde sich ein Essen raus, Mittagessen zum Beispiel, bestellt es und dann wird es vom Restaurant geliefert. Das ist eine Businessline. Zweite Businessline ist, wir haben die Fahrer, die das ausliefern. Sprich, der Kunde wieder bestellt wiederum. Dann holen unsere Fahrer, holen das vom Restaurant ab und bringen das zu den Kunden. Und die dritte und neue, was jetzt noch dazugekommen ist, ist, das heißt Q-Commerce für Quick-Commerce. Das ist was ganz Neues, was ganz Tolles, super, super spannend. Warum? Weil wir jetzt im Endeffekt die nächste Generation des Online-Handels machen. Früher, oder was heißt früher, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren, hat man ja zum Beispiel bei einigen großen Anbietern bestellt, Otto oder Amazon oder wie auch immer. Und dann kam das bestellt innerhalb von, weiß nicht, 2-3 Tagen. Ne? Manchmal schneller, manchmal langsamer. So bei Q-Commerce, die Idee ist, dass was du bestellst, gerade Lebensmittel, das bekommst du innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Weniger als 30 Minuten zum Teil oder in einigen Ländern sogar noch früher. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Kuchen backst, so wie es mir letzte Woche ging, wollte Kuchen backen, habe gesehen, oh, ich habe keine Eier da, muss ich zum Laden laufen, eine halbe Stunde weg und wieder zurück, dann war ich schon zu spät zum Kuchen backen. In dem Moment hätte ich die aber bestellen können und dann kommen die meine Eier, die mir dann noch fehlen, innerhalb von 20 Minuten geliefert. Das ist Quick Commerce. Man hat eine sehr limitierte Auswahl, kann es aber online bestellen. Und diese drei Dinge, diese drei Business Lines, das ist im Endeffekt unser Geschäft. Und wir sind da Marktführer in sehr, sehr, sehr vielen Ländern. Wie gesagt, mehr als 40 Ländern und fast in allen Ländern Marktführer.
Und was sind für euch so die größten Länder, wo ihr am erfolgreichsten seid?
Oh, das kann man so pauschal nicht sagen. Wir sind regionsmäßig sind wir in Südamerika sehr stark vertreten, im Mittleren Osten sehr stark vertreten, auch in Asien, sehr viele asiatische Länder, angefangen von Myanmar über Laos, Japan, jetzt neu dazugekommen, Südkorea. Wir sind sehr, sehr stark dort in diesen Ländern, aber auch in Europa, in den nordischen Ländern, Norwegen, in Schweden und osteuropäische Länder. Also wir sind im Endeffekt sehr global aufgestellt, sehr gut vertreten.
Dann ist ja euer Claim, der sagt, always delivering an excellent experience, eine echte Herausforderung, weil diese Experience ja in jedem Land logischerweise komplett anders ist. Ist das auch ein Claim, der praktisch eure Unternehmenskultur ausmacht? Ist das, treibt das eure Organisation, dieser Wille, immer herausragende Kundenerfahrungen zu schaffen, treibt es eure Organisation an? Würdest du das so sagen?
Würde ich schon sagen, zum Teil würde ich das unterschreiben, genau. Also gerade unsere Vision, always delivering an amazing experience, das wollen wir schon machen, das ist unser Anspruch, ist auch mein Anspruch. Und wenn Niklas, unser CEO, uns diesen Anspruch gibt, und dann muss ich ihn auch beantworten können oder diese Vision unterstützen. Und mein Job ist es dann eben, ihm die Antworten zu geben. Ja, was macht es denn aus? Eine amazing experience, eine unglaubliche gute Erfahrung. Was ist das denn? Und das ist ja nicht nur die Kundenerfahrung. Es geht auch um die Erfahrung der Fahrer, die das Essen liefern für uns oder die Restaurants, die das Essen machen.
Dann ist dein Job zumindest ja schon mal bereits im Claim abgesichert.
Genau.
Als wir uns kennengelernt haben, hast du ja praktisch gerade erst relativ angefangen gehabt bei Delivery Hero und hast da Strukturen neu geschaffen. Kannst du mal beschreiben, was du vorgefunden hattest und was die große Herausforderung für dich damals war?
Sehr gerne. Also vorgefunden, das Positive war, wo ich da vor 3,5 Jahren angefangen habe, es wurde schon gemessen. Es wurde schon gemessen, die Kundenzufriedenheit mittels NPS-Umfragen. Aber es wurde nicht einheitlich in jedem Land gemessen. Es wurden nicht die gleichen Fragebögen benutzt. Es wurde nicht die gleiche Struktur benutzt. Es wurde nicht darauf geachtet, ist das denn skalierbar, was wir jetzt hier machen? Es wurde Tools benutzt, wo wir wussten, die sind gar nicht nutzbar ordentlich bei Mobile Surveys, Mobile Umfragen. Ja. Und da bin ich dann gekommen, habe gesagt, Jungs, lass mal aufräumen. Ich habe ein Team aufgebaut. Wir sind jetzt insgesamt ein Team von fünf Leuten, die sich global mit den Customer Experience bei Deliver Hero beschäftigen und dafür verantwortlich sind. Habe aufgebaut ein globales Umfragen, sodass wir wirklich die Trends vergleichen können. Sprich, wir haben in jedem unserer 40 plus Länder haben wir genau die gleiche Kundenumfrage, die wir jeden Tag rausschicken, automatisiert, die automatisch auch analysiert wird, wo die Dashboards in Realtime die Ergebnisse anzeigen. Das Dashboard oder die Reports sind verfügbar, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, die Ergebnisse. Und auch die Kommentare werden wiederum gleich analysiert automatisch, die Verbatims. Ne? Und diese Skalierbarkeit, das ist, glaube ich, das Wichtige, was man beachten muss, wenn man eine globale Struktur aufsetzt. Weil ich weiß jetzt schon, wenn ich in einem Land was anfange, die anderen 40 Länder kommen und sagen, ich möchte das auch. Sprich, ich muss immer im Hinterkopf haben, was ich jetzt mache, muss skalierbar sein. Das muss ich auch im großen Maße ausrollen können. Mhm.
Und wenn du jetzt sagst, wir haben diese Befragen in allen Ländern gleich, habt ihr natürlich unterschiedliche Befragungsgruppen. Also auf der einen Seite, wen befragt ihr da?
Genau, also wir befragen jeden Tag, wie gesagt, kommen da Antworten rein. Pro Monat haben wir über 1 Million Antworten, die reinkommen. Von Kunden, von unseren Fahrern und von den Restaurants.
Also ihr fragt den Fahrer, wenn er ausgeliefert hat, wie der Prozess war. Ihr fragt den Kunden, wenn es angekommen ist, wie es war über die App. Ihr fragt die Restaurants, wie der Fahrer war?
Ja, so in etwa. Also genau, also den Kunden fragen wir, wie war denn deine Bestellerfahrung mit uns und dein Essen? War es kalt, war es warm, ist es angekommen, war es lecker? Die ganzen Fragen. So, beim Fahrer fragen wir, ist mehr so dann ein Mitarbeiterbefragung, wo wir dann fragen, ja, wie findest du das denn für uns zu arbeiten? Was können wir besser machen? Das ist eher der Fokus, weil wir natürlich eine sehr geringe Fluktuation haben möchten, weil dadurch die Anwerbungskosten natürlich geringer sind. Und beim Restaurant ist es ähnlich, da fragen wir, ja, wie ist denn die Zusammenarbeit mit uns? Was denkst du darüber? Was können wir besser machen? Also ein bisschen anderes. Und diese drei Gruppen, die Kunden, die Restaurants und die Fahrer, das heißt bei uns Magic Triangle. Und dieses magische Dreieck, das ist mein Anspruch auch, oder der Anspruch von meinem Team, dass wir verstehen, was beeinflusst was. Um ein Beispiel zu geben, Peter, wenn ich der Kunde bin, ich bestelle, so dann wird mir angezeigt, ja, dein Essen ist da innerhalb von, weiß nicht, 30 Minuten. So nach 30 Minuten ist das Essen aber noch nicht da. Das heißt, jetzt fängt für mich an die Suche, wo ist mein Essen? Rufe ich Contact Center an? Die sagen, naja, es liegt noch beim Restaurant, der bereitet es noch vor, zum Beispiel. So, dann ist für mich die Frage als Delivery Hero oder als Customer Experience Mensch, okay, der Kunde hat eine schlechte Erfahrung. Warum hat er diese schlechte Erfahrung? Ist es, weil der Fahrer oder das Restaurant weiß, der Fahrer kommt immer spät, das Essen abzuholen? Deswegen fängt der Fahrer, das Restaurant erst an, das Essen vorzubereiten, wenn der Fahrer vor der Tür steht, was natürlich die Lieferzeit wieder verlängert. Oder hat das Restaurant die Eigenart, dass es erstmal andere Wettbewerber, weil die Restaurants haben ja oft, arbeiten oft mit anderen Wettbewerbern noch zusammen, die fangen nicht mit unserer Bestellung an, wenn die reinkommen, sondern die Bestellung vom Wettbewerber wird zuerst bearbeitet. Und dann ist ja wieder, was ist der Grund dafür? Und dieses Ganze, das ist nur, wenn das Essen verspätet ankommt, das sind alles Komponenten, die man bedenken muss und die wir herausfinden müssen. Liegt es am Restaurant? Liegt es am Fahrer? Was treibt den Fahrer? Was treibt das Restaurant? Warum sind die in dem Fall nicht schnell genug oder können es nicht schnell genug bearbeiten? Und das ist eigentlich die spannende Aufgabe beim Customer Experience Management, um wirklich herauszufinden, wo ist denn der Knackpunkt? Wo ist es, was das Ganze treibt?
Welche Tools und Instrumente setzt du denn jetzt dann dazu ein, damit du dir dieses Bild verschaffen kannst und dann im Zweifel eben auch die Verbesserungsprozesse anstoßen kannst in dem Land?
Tools und Prozesse, ja. Also auf alle Fälle, was ich vorhin schon gesagt habe, Umfragen machen. Du musst Umfragen rausschicken, erstmal Feedback reinholen. So, und das Feedback musst du natürlich strukturieren. Und du musst dann gucken, ja, in welchem Bereich ist es denn? Wir haben in jedem Land haben wir eine Customer Journey Map, wo wir dann sagen können, ja, die Kundenerfahrung besteht aus 4-5 Schritten. Hier sind die jeweiligen Interaktionspunkte der Schritte und das ist der Einfluss. Sprich, wenn Interaktionspunkt 3 von Schritt 2 nicht zufriedenstellend ist, dann wissen wir schon, dass der NPS um einige Punkte schlechter sein wird. Und auf diesem granularen Level, das besprechen wir dann mit den Ländern, wo wir dann eben auch ganz gezielt Projekte oder Aktionspunkte generieren können, die genau dieses einen Punkt taggern. Und dadurch sieht man dann wirklich, haben wir auch schöne Fälle bei uns, Best-Practice-Fälle, wo wir dann sehen, naja, da hat sich wirklich was getan. Der Kunde hat das wahrgenommen. Und es hat einen enorm großen Einfluss auf den NPS oder auf das Kundenverhalten dann auch.
Kannst du mal ein Beispiel geben?
Beispiel könnte sein, dass was wir auch eben hatten, ganz klar Lieferzeit. Lieferzeit ist das A und O, wenn man bestellt beim Essen. Du kennst auch von dir, Peter, vielleicht, wenn du Hunger hast, du hast Hunger und du willst das Essen jetzt haben.
Unerträglich bin ich da.
Ja, ja. Genau. Ne? So. Und wenn du eben, gerade wenn man bestellt und dann wartest du aufs Essen, wartest, du kriegst ja selbst eine Stresssituation, du kriegst eine Unterzuckerung vielleicht noch, weil du so ein Hunger bist. Und dann musst du Callcenter anrufen und dann musst du da wieder warten und so weiter und so fort. Sprich, wir haben mit unserer Methodik, mit unserem ganzen Kundenumfragen herausgefunden, was ist denn genau der Knackpunkt? Wie lange sind die Kunden bereit zu warten?
Und
da wir... Ja, variiert sehr stark. Das ist der zweite Teil jetzt. Variiert sehr stark, weil das Gute ist ja, wir machen, wie gesagt, ein Survey in allen 40 plus Ländern. Ne? Und alle Fragen gleich, Struktur gleich, jada, jada. Und dann können wir wirklich sehen, dass in Asien die Länder, die Kunden in Asien im Schnitt sind viel nachfragender als die Kunden in Europa. Europa wartet gerne mal 5 Minuten mehr. Asien, Mittlerer Osten, die warten nicht so lange. Wenn die Hunger haben, haben die Hunger, dann wollen sie essen haben. Und das ist so das Schöne bei uns beim globalen Geschäft und dadurch, dass wir ein Server-Tool haben, um das Ganze so auch zu capturen. Wir sehen das. Wir sehen die schönen regionalen Vergleiche, die kulturellen Unterschiede. Sehen wir wunderschön in unseren Daten. Eben ganz klassisch, die Südamerikaner sehr positiv. Selbst wenn sie 25, 30, 40 Minuten gewartet haben, so what, haben sie eben gewartet. Es ist immer noch, hat super geschmeckt. Und der Mittlere Osten, der Asiaten, die gehen auf die Barrikade, die rufen Callcenter an, fragen, wo ist mein Essen? Also das ist dann auch so ein bisschen Kultur, glaube ich, bei dem Ganzen drin.
Kultur ist ein schönes Stichwort, weil wenn du jetzt im Prinzip diese Erkenntnis ja schon hast, müsst ihr ja eigentlich mit den Ländern auch arbeiten, dass sie aus diesen Erkenntnissen ihre Touchpoint-Erfahrungen verbessern oder die Erfahrungen für die Kunden verbessern und eben Maßnahmen ergreifen. Wie sieht denn da die Arbeit eines Customer Experience Managers bei Delivery Hero aus?
Wir haben glücklicherweise jetzt nach einigen Jahren haben wir es geschafft, dass wir in jeder Region ein Customer Experience Team haben. Und sprich, dieses Customer Experience Team ist dann mein Counterpart in dem jeweiligen Land oder jeweiligen Region, wo wir uns sehr eng damit austauschen und dann sagen, naja, hier, guck doch mal, in Region A haben wir es eben so gesehen, passt das denn auch bei dir? Und meist passt das auch, verschiedene Aktions- oder App-Features. Man sieht es auch, wenn man mit den Kollegen zusammenarbeitet, die gerade bei uns in der Firma, wir wollen was machen. Wir wollen, wie Niklas und das CEO immer so schön sagt, we haven't even started. Wir haben noch nicht mal angefangen mit der Disruption vom Markt, mit der Disruption von dem Markt, von dem gesamten Marktsegment. Wir sind erst am Anfang. Und das merkst du auch, wenn du mit den Ländern zusammenarbeitest. Die wollen was machen, die wollen was verändern. Und dadurch, dass es ja bei uns relativ einfach ist, zum Wettbewerber zu wechseln, dauert nicht mal eine Minute, dann hast du eine neue App runtergeladen und kannst dann bestellen mit Wettbewerber. Für uns ist es sehr, 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 sehr wichtig zu verstehen, was möchte der Kunde? Was treibt ihn um? Wie können wir schaffen, dass der Kunde bei uns bleibt und immer mehr bestellt?
Das heißt also, die konkrete praktische Arbeit mit den Leuten vor Ort, das macht dann dein lokales Team. Ich erinnere mich, genau, dass du auch noch am Anfang ja viel gereist warst.
Ja.
Das heißt, du kannst dich jetzt vor allem tatsächlich auf Analyse stürzen oder mit einem großen Schwerpunkt deiner Tätigkeit auf Analyse, Methoden und Interpretationen der Ergebnisse dich stürzen. Was hat sich denn da geändert über die letzten Jahre für dich in deiner Arbeit?
Also mit Analysen würde ich sagen strategische Analysen. Strategische Analysen im Sinne von Headquarter oder von unserer globalen Sichtweise ist sehr wichtig, es auch zu verstehen, auch wenn man die verschiedenen Apps entwickelt oder die jeweiligen Funktionalitäten. Wie ticken denn die Regionen? Und das ist eben wichtig, strategisch für uns Analysen zu haben, um erstmal zu wissen, naja, Region A, die haben ganz andere Liefererwartungshaltung zum Beispiel als Region B. Das, oder wenn man jetzt Riders einstellt, muss man auch gucken, naja, wo bekommen wir die her? Die Fahrer, genau. Danke. Die Fahrer, wo bekommen wir die her? Ist auch wiederum sehr individuell von Region zu Region unterschiedlich. Und diese Kleinteiliges, das machen jetzt die Länder, was wir alles vorher gemacht haben. Bis vor 2 Jahren oder bis vor einem Jahr haben wir das noch alles gemacht. Die nitty-gritty, ganz kleinteiligen Analysen, um wirklich zu sehen, naja, was treibt denn die Kunden rum? Wir haben dann die Analysen gefahren, wo wir gesagt haben, Zufriedenheit in Land A ist eben nur 60%. Warum ist es so? Naja, es ist so, weil das Restaurant eben die Bestellung von diesen einen Kunden zweimal gecancelt hat. Hat nicht angenommen, die Bestellung aus irgendwelchen Gründen. So eine Analyse machen wir nicht mehr. Für uns ist eher mehr wichtig zu sehen, die Trends global. Sehen wir einen NPS, der nach oben geht, in einigen Regionen oder nach unten. Wenn er nach unten geht, woran liegt es? Was sind die Stellschrauben? Was sind die Hebel? Wo sind die Ebenen, warum die nach unten gehen? Und das reicht meist für uns auch schon. vom Headquarter-Seite.
Und haben sich die Stellhebel über die Zeit verändert oder ist jetzt das Bild eigentlich nur klarer geworden?
Haben sich verändert. Ständig in Veränderung. Beispiel zu geben, bleiben wir bei den Lieferzeiten gerne. Warum? Weil bis vor zum Beispiel 3 Jahren war es noch gar nicht gegeben in unserer Industrie, man hat 1 Stunde aufs Essen gewartet. Wenn du das heute machst, bestellt keiner mehr bei dir. Jetzt ist die Erwartungshaltung von dem Kunden 1/2 Stunde. Und das ist schon zu lange. Und jetzt gehen wir runter, probieren alles Mögliche, um noch schneller zu sein als 30 Minuten. Und das sind nicht nur wir, das ist auch der Wettbewerber, der das macht. Und sobald du setzt auch damit eine Erwartungshaltung. Sobald du einmal den Kunden Essen lieferst innerhalb von 20 Minuten oder 25 Minuten, die Erwartungshaltung ist vom Kunden, hey, nächstes Mal, wenn ich bestelle, kriege ich es wieder in 25 Minuten.
Und deine Rolle ist dann in dem Fall, dass du im Prinzip auch dem Management mitteilst, ich entdecke gerade einen neuen Trend, das geht in die und die Richtung und wir sollten uns auf das vorbereiten, wie zum Beispiel weitere Verkürzung der Stellzeiten oder höhere Ansprüche an die Wärme des Essens, wenn es ankommt.
Genau.
Du hast auch die Chance, da sehr proaktiv mitzuwirken an der Unternehmensentwicklung.
Oh ja, definitiv. Ja. Um dir noch ein Beispiel zu geben, wir hatten, das war mittlerweile vor 2,5 Jahren, haben wir das erste Mal gesehen, gerade in europäischen Ländern kamen so Kundenkommentare hoch, wo gesagt worden ist, ich finde es toll, bei euch zu bestellen, alles super, aber ich mag nicht, dass so viel Verpackung da drin ist. Ich verstehe, dass es Essen verpackt werden muss, aber bitte nicht in Styropor. Das war vor 2 Jahren, 2,5 Jahren. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben mehr Umfragen gemacht zu diesem Thema, global in sehr vielen Ländern und haben gesehen, hey, das ist ein Trend. Der hat angefangen für uns, was für uns sichtbar war, zumindest vor 2,5 Jahren in Europa, Nordeuropa, geht jetzt rüber, schwappt rüber, auch sehr stark in Asien, Südamerika, Mittlerer Osten. Und jetzt machen wir in der Tat was daran. Jetzt haben wir eine Abteilung, die sich genau damit beschäftigt. Wir haben uns angeguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten, was für Verpackungsmaterial kann angeboten werden für das Restaurant, wo das besser für die Umwelt verpacken kann, das Essen, dass es nicht immer Styropor ist. Das sind so die Dinge, wo ich sage, da sehe ich auch mein Einfluss ein bisschen auf das Unternehmen, die strategische Entwicklung, mit der Hilfe von den Kunden natürlich. Weil die Kunden geben mir das ja. Die Kunden sagen ja ganz klar, was sie möchten, was sie nicht möchten. Das ist schön an meinem Job. Ist eigentlich relativ einfach, wenn man auf die Kunden hört.
Ist es tatsächlich so, dass du auch konkret neue Vorschläge bekommst für Dinge, die bei euch noch gar keiner gedacht hat? Oder siehst du eigentlich mehr so, wir ahnen schon, dass da was kommen könnte und ich sehe es jetzt in den Daten, es kommt wirklich?
Beides. Also wir kriegen auch, was du vielleicht auch, Peter, weißt, Kommentare manchmal von Kunden, die nehmen sich die Zeit, setzen sich hin und schreiben die ganze Aufsätze, was denn verbessert werden sollte und geben dir auch Begründung, warum, wieso, weshalb. Und das sieht man schon in einigen Ländern ausgeprägter. Und das liest man dann schon und denkt so, stimmt, hat der Kunde eigentlich recht. Lass doch mal gucken, vielleicht gibt es dieses Stichwort oder dieses Thema auch in anderen Kommentaren. Und wenn das so hochpoppt immer mehr, dann fokussieren wir uns auch mit unserer Umfrage darauf. Und dann irgendwann wird es eben beim Management angesprochen, gesagt, hier, guck mal, könnte ein neuer Trend sein. Lass uns doch mal da genau reingucken.
So einen systematischen Innovationsprozess habt ihr sowas, also dass ihr eigentlich systematisch immer nach neuen Dienstleistungen, Produkten, Features in der App sucht, habt ihr das in irgendeiner Form organisiert oder passiert das einfach, weil ihr sowieso alle ständig was tun wollt?
Kann ich das so genau gar nicht beantworten. Wir haben bestimmt irgendwo jetzt in unserer relativ großen Unternehmen mittlerweile bestimmt und ein Team, was sich damit beschäftigt, mit Innovation. Aber was ich so erlebe, aus meiner Perspektive zumindest, ich habe einfach Hunger, ich will das machen, ich will gucken, was gibt es jetzt, was ist dann da und sehe ich das in den Daten.
Ja, mit Hunger bist du ja gut aufgehoben.
Ja, genau.
Wenn du heute mal zurückblickst, einfach so die letzten 3 Jahre, was glaubst du denn, welchen Wertbeitrag, also ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber welchen Wert hast du denn, oder ROI, hast du denn für Delivery Hero in den 3 Jahren geschaffen? Glaubst du, dass du das, hat dich da mal jemand gefragt und konntest du das dann gut belegen? Das ist ja eine sehr schwierige Frage.
Oh ja, gefragt werde ich ständig. Warum? Weil ich habe ja alleine angefangen. Ich war ja das Customer Experience Team vor 3,5 Jahren. Und da muss ich mit jeder neuen Stellung wiederum mir einen Case legen oder einen Fall zurechtlegen. Ja, warum brauche ich denn diese eine Person jetzt wieder? Warum brauche ich wieder? Und jedes halbe Jahr habe ich im Endeffekt jemanden eingestellt. Und da muss man dann schon gucken und einen Case haben, wo man sagt, naja, hier ist mein Return of Investment. Guck euch an, wenn wir wirklich verstehen, was treibt den Promoter um? Also von der, wenn man jetzt in der NPS-Sprache redet, was treibt die Kunden rum, die uns wirklich sehr loyal gewogen sind? Wir sehen, die geben im Schnitt mehr Geld aus als die Detraktoren. Dann ist es doch in eurem eigenen Interesse, liebes Unternehmen, dass es mehr Leute gibt, um bessere Analysen zu fahren. Und das haben wir gemacht. Haben wir Business Cases errechnet, haben wir wirklich herausgefunden, ja, wie ist denn der Unterschied? Wie viel geben die Leute denn aus, die sehr positiv uns gegenüber sind, die nicht so positiv uns gegenüber sind? Und das ist eben das Schöne auch bei dem Ganzen. Ich werde auch ständig gechallenged von meinem Unternehmen und ich challenge das Unternehmen zurück. Sage, hier, hört doch mal auf den Kunden. Mach doch mal, warum macht ihr das denn nicht? Weil wenn ein Feature eingeführt wird, dann sage ich, und es ist nicht gut gelaufen, dann sage ich auch, hättest du mich mal gefragt? Hätte ich dir schon sagen können? Haben mir die Kunden schon vor einem halben Jahr gesagt, dass sie das nicht brauchen? Das ist so ein positives Geben und Nehmen, glaube ich. Das macht das Schöne aus.
Und wenn du jetzt 3 Jahre in die Zukunft schaust, siehst du da schon spannende Aufgaben bei Delivery Hero auf dich zukommen, wo du sagst, da werde ich jetzt noch CX-Management nochmal einen Ticken anders machen, als ich es in den letzten 3 Jahren gemacht habe?
Ja, ganz klares Ja. Warum? Was wir immer noch nicht haben, ist ein ganz klares Businessmodell, um die finanziellen Daten, die operationellen Daten und die Experience-Daten, also die Daten, die und das Feedback, was uns der Kunde gibt, zusammenzubringen. Ich möchte gerne finanziell zeigen, wenn, nicht auf der NPS-Ebene, das ist so einfach, das kann jeder, aber ich möchte gerne zeigen, wenn der Kunde in einem bestimmten Journey-Schritt, in diesen einen Interaktionspunkt, wenn er da zufrieden ist, zum Beispiel, wenn der Kunde sehr zufrieden ist mit der Restaurantauswahl, die er auf der App vorfindet, in seiner Region, was hat das für finanzielle Auswirkungen? Heißt es, dass der Kunde mehr bestellt? Heißt es, und wenn ja, um wie viel mehr? Und dann wiederum das Finanzielle, weil wenn er bestellt, dann muss man gucken, ist es eine Lieferung, die wir selbst ausfahren? Ist es eine Lieferung, die das Restaurant ausfährt? Ist es eine Lieferung, wenn wir es selbst ausfahren, können wir das ja tracken? Sprich, wir haben ganz andere Parameter, ganz andere Datenpunkte, die wir nochmal einbringen können, weil dann können wir ganz genau sehen, wie lange es denn gedauert, bis die Lieferung ankam. Und dann können wir vielleicht einen finanziellen Korrelation auch machen, wenn die Lieferung in 20 Minuten dauert, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher um X%, dass der Kunde wiederum bestellt und noch einen höheren Bestellwert. Diese Granularität, diese Verbindung, das muss ich unbedingt noch hinkriegen in der Firma.
Ja, dann hast du ja eine ganz tolle Aufgabe noch vor dir. Das wird auch sehr spannend. Und wenn du dieses allumfassende Simulationsmodell hast, dann freue ich mich schon sehr, wenn du mir es zeigst.
Sehr gerne.
Genau. Ich danke dir ganz herzlich, Sebastian, für diesen tollen Einblick in die Welt von Delivery Hero.
Vielen Dank, Peter. Dankeschön.
Das war Sebastian McClintock, der Global Director of Customer Experience bei Delivery Hero. Die Links zu Sebastian auf LinkedIn habe ich auf den Notes zu diesem Podcast und auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite CX Talks hinterlegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das wieder mal ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens 2 Wochen wieder als Hörer begrüßen dürfen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Webseite des ICEM oder unter www.cx-talks.com. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ICEM.